Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin, kandidierte zweimal für das Amt der Bundespräsidentin. Sie ist auch Präsidentin und Mitgründerin der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform in Frankfurt an der Oder. Guten Tag, Frau Schwan.
Einen schönen guten Tag. Aber die Governance-Plattform ist in Berlin.
Ah, da haben wir doch gleich den ersten Fehler. Macht aber nichts. Versuchen wir durch diese Stunde einfach fehlerfrei zu kommen. Wir besprechen wie immer die Themen dieses Tages. Und eines, was mich interessieren würde, Frau Schwan, ist die Frage, wie Sie die Idee von Herrn Söder sehen, der ja Corona-Tests in Bayern sozusagen flächendeckend einführen möchte.
Ich habe das Gefühl, das wirkt sehr viel durchgreifender und radikaler und vernünftiger, als es bei näherem Betrachten ist. Denn diese flächendeckende Testung gibt ja nur eine Momentaufnahme und sie gibt auch, weil es ohne Symptome geschehen soll, keine weitere Richtung darüber, was jetzt daraus zu folgern ist und was wir daraus machen sollen. Also ich glaube, das ist ein bisschen mehr Show als wirklich Substanz.
Eine andere Sache, die wir heute besprechen werden, ist Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist zu Besuch in Meseberg bei der Kanzlerin. Das besprechen wir gleich. Heute kommt zum ersten Mal seit dem Lockdown ein ausländischer Staatsgast nach Deutschland. Das ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Der trifft sich mit der Kanzlerin im brandenburgischen Meseberg. Und da geht es natürlich auch um die Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die übermorgen beginnt. Zu Gast hier zugeschaltet die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Frau Schwan, gestern haben Regionalwahlen in Frankreich stattgefunden und Macrons Partei La République En Marche hat ja sehr, sehr verloren. Er steht also geschwächt da. Trotzdem ist er natürlich der Partner für die Kanzlerin, wenn es jetzt also in der Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft darum geht, die Folgen der Pandemie in den Griff zu kriegen. Oder was sagen Sie?
Ja, natürlich. Er ist der Partner, weil Frankreich und Deutschland die beiden Zugpferde sind. Und es ist auch weiter wichtig. Natürlich hat Macron schon die ganze Zeit jetzt eher an Popularität verloren. Das ist offenkundig. Die Kanzlerin dagegen hat an Popularität und Unterstützung gewonnen. Interessanterweise durch etwas, was sie 14 Jahre lang vermieden hat, nämlich sich großzügig zu zeigen und in der Solidarität. Dadurch hat sie sich neuen Handlungsraum verschafft. Dadurch wirkt sie souverän. Das finde ich schon sehr interessant. Und man muss dann weitermachen, selbst wenn der Präsident gegenwärtig als Person nicht die Potenz aufbringt, die man sich wünschen kann. Aber es geht um die beiden Länder.
Jetzt hat Macron am Freitag ein langes Videogespräch mit Russlands Präsident Putin ja geführt. Was sagen Sie dazu?
Wahrscheinlich ist es für ihn ein Weg, sich wiederum auf anderem Felde ein Gewicht beizumessen und zu schauen, ob er das, was er innenpolitisch gegenwärtig eher an Terrain verloren hat, außenpolitisch wettmachen kann. Aber ich bin da nicht sehr zuversichtlich.
Die deutsche Ratspräsidentschaft ist ja auch für die Franzosen sehr wichtig. Die Franzosen übernehmen ihre Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022. Will man da sozusagen jetzt auch schon für diesen Zeitraum schon mal vorarbeiten? Was meinen Sie da?
Es ist immer notwendig und wichtig, dass man Kontinuitäten schafft, denn ein halbes Jahr Ratspräsidentschaft ist nicht sehr viel. Da kann man Dinge auf den Weg bringen und man muss immer gucken, wer wird dann der Nächste sein. Nach meiner Erinnerung ist es dann Portugal nach Deutschland und danach dann Frankreich. Und das sollte abgestimmt sein, das ist klar. Gewissermaßen wird aber das Programm ja auch diktiert durch die Gegenwart. Corona steht im Vordergrund, das Wiedergewinn an wirtschaftlicher Stärke. Und dann aber auch zugleich das Umorientieren von Wirtschaft und Gesellschaft steht auf dem Programm. Eigentlich steht auch die endlich eine Antwort auf die europäische Flüchtlings- und Asylfrage auf dem Programm. Das alles sind Programme. Und ich denke, wenn man heute in Meseberg spricht, wenn Macron mit der Kanzlerin spricht, dann soll das auch ein Thema sein, wie man da eine Kontinuität hineinbringen kann.
Frankreich verspricht sich, glaube ich, auch einiges natürlich von dem Hilfspaket der EU. 750 Milliarden Euro soll das ja umfassen. Und die Franzosen denken, dass sie so 30, 40 Milliarden Euro daraus auch bekommen. Insofern ist dieses Gespräch auch in dieser Hinsicht, nehme ich an, sehr wichtig. Denn da ist Merkel ja dann auch da, eine Verbündete.
Ja, wobei ich, wenn ich richtig informiert bin, wird auch Deutschland davon profitieren. Also nicht nur Frankreich. Ich glaube, es wäre irreführend. Ja, es ist irreführend, wenn man so suggeriert, als würden die Deutschen nur die Geber sein und nichts bekommen. Das ist immer wieder dieselbe Rille sozusagen, in die man rutscht, und die ist gefährlich, weil das auch den anderen die Sache schwer macht. Wenn Deutschland plötzlich als Gönner auftritt, das selbst nichts nötig hat, ist das nicht sehr sympathisch.
Das stimmt. Lassen Sie uns trotzdem noch einen Blick auf den französischen Präsidenten so und seine Lage in Frankreich werfen. Gleich kommen wir nochmal ganz dezidiert und eingehend darauf, dass jetzt die Grünen so gewonnen haben bei der Regionalwahl. Aber insgesamt ist Frankreich ja sehr erschöpft. Es gab schon vor der Corona-Krise ja große Proteste, also die Proteste gegen die Rentenreform, die Proteste der Gelbwesten. Und Macron hatte sehr viel zu kämpfen. Sind da jetzt nicht zwei sehr ungleiche Partner, die auch zusammen jetzt sozusagen die Folgen der Pandemie bekämpfen oder ja dafür kämpfen müssen, dass diese Folgen gut gelindert werden?
Ja, von der Respondenz der Bevölkerung ja, aber das wirkt jetzt wieder so, als wäre Deutschland stark und Frankreich schwach. Ich möchte darauf hinweisen, dass Deutschland die ganze letzte Zeit, also mindestens über 1,5 Jahre, ein schwacher Partner war, weil Deutschland, die Bundesregierung, auch Frau Merkel, nicht auf die Vorschläge von Macron eingegangen ist. Also diese Asymmetrie bestehen immer wieder. Deutschland wirkte sehr lahm und sehr ideenlos, und jetzt durch diese neue Initiative ist neuer Schwung hineingekommen, und man kann nur hoffen, dass dann allmählich wieder eine Balance entsteht in der wirklichen, sagen wir mal, Machtvollkommenheit innerhalb der Staaten der beiden. Aber ich möchte davon abraten, so zu tun, als wären wir die starken Dynamischen und die Franzosen die Schwachen. Lange Zeit waren wir ausgesprochen undynamisch, und dass wir jetzt endlich anders agieren, ist wirklich für viele eine Erlösung, aber zeigt auch, wie viel wir versäumt haben in den letzten Jahren.
Erstmals seit 13 Jahren übernimmt Deutschland am Mittwoch wieder die EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr. Der wichtigste Verbündete ist sicherlich Frankreich, und Emmanuel Macron, der Präsident, ist heute in Meseberg bei der Bundeskanzlerin zu Gast. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Er kommt, nachdem seine Partei, La République En Marche, gestern bei den französischen Regionalwahlen sehr verloren hat. Gewonnen haben die Grünen. Wir hören mal Yannick Jadot von den französischen Grünen.
Es wird ein Vorher und ein Nachher geben nach dieser Kommunalwahl. Die Stunde des Umweltschutzes ist gekommen. Die politische Landschaft in Frankreich stellt sich neu auf, mit der Ökologie im Mittelpunkt.
Also die Ökologie im Mittelpunkt, das ist für Frankreich schon relativ überraschend. Frau Schwan, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich würde denken, lange Zeit hatten die Grünen ja es sehr, sehr schwer in Frankreich. Und es ist erstaunlich, dass sie jetzt so gewonnen haben, oder?
Ja, das stimmt. Sie hatten es lange schwer, aber ich würde sagen, in den letzten 2-3 Jahren hat sich das mehr und mehr geändert. Das ist ein öffentliches Thema geworden. Auch Macron selbst hat es ja sehr zum Thema erhoben. Er hatte einen sehr prominenten Minister für die Umwelt in sein Kabinett genommen. Der hat allerdings das Kabinett verlassen, weil er fand, es geschieht nicht schnell genug überhaupt insgesamt. Aber ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass wir viel mehr auf den Wandel in unseren Gesellschaften schauen müssen, als wir das gemeinhin tun. Wir denken immer, wenn wir die Parteien und ihre jeweiligen Umfragewerte sehen, dann kennen wir die Gesellschaft. Das stimmt nicht. Es geschieht sehr viel, und im Unterschied zu La République En Marche, die ja keine Partei, das ist eine Bewegung zugunsten einer Persönlichkeit. Haben die Grünen eine Idee, haben sie langfristige Ziele, während La République En Marche ja völlig diffus ist in der Frage, was sie eigentlich inhaltlich machen wollen. Solche Begriffe wie modernisieren oder so sind ja sehr leere Begriffe. Sie haben manchmal einen positiven Horizont, manchmal nicht. Also dass die Grünen, und zwar dann wiederum auch gerade auf der kommunalen Ebene bei den Städten, so gewinnen, finde ich sehr verständlich. selbstverständlich. Übrigens geht das auch zusammen damit, dass in meiner Sicht lösungsorientierte Politik mehr und mehr von Kommunen und Städten ausgeht, auch von großen Städten und zwar weltweit und viel weniger von nationalen Regierungen.
Also wenn wir die Städte mal aufzählen, die in Frankreich in Zukunft grün regiert werden, das ist Lyon, Bordeaux, Grenoble, Besançon, Poitiers und Straßburg und wahrscheinlich auch Marseille. Und wir hören mal an Hidalgo aus Paris, das ist die Pariser Bürgermeisterin. Sie ist selber Sozialistin, wird aber ja schon lange von den Grünen unterstützt.
Vous avez choisi l'espoir, vous avez choisi
Sie haben die Hoffnung gewählt. Ein Paris, das endlich atmen kann. Ein Paris, in dem es sich angenehmer leben lassen wird. Ein solidarischeres Paris, das keinen mehr außen vor lassen wird.
Ja, und es ist ja in der Tat so, dass man in Paris zum Beispiel die Folgen des Klimawandels und auch die Folgen der Corona-Pandemie jetzt sehr stark gespürt hat. Insofern ist es auch da wiederum nicht verwunderlich, dass dieser neue Weg von den Städten ausgeht, oder?
Ja, aber zugleich kann man eben daran auch sehen, dass die Bürgermeisterin Hidalgo, die wirklich eine großartige Persönlichkeit ist, eben als Sozialistin gewonnen hat. Das heißt, es ist nicht notwendig so, dass die Berücksichtigung der Umweltfragen, und die nimmt sie ernst, auch die ganze Fahrradstadt Paris, das alles ist ja auch ihr Programm. Die andere Frage, nämlich die gesellschaftliche Gerechtigkeit, den Ausgleich, die Überwindung der Gegensätze, außer Kraft setzt. Und wer das engagiert tut, da sie das beides engagiert tut und als Persönlichkeit überhaupt eine sehr überzeugende Person ist, gewinnt sie das auch. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt ein gesellschaftlicher Trend in die oder in eine andere Richtung geht. Wenn man sie kombiniert und überzeugend kombiniert, kann man eben auch als Sozialistin gewinnen.
In der Tat, das hat Frau Hidalgo immer wieder gezeigt. Und jetzt ist eine andere Frage, aber auch die Wahlbeteiligung lag bei nur 40%. Das waren so wenige Menschen, die zu den Wahlen gegangen sind, wie noch nie bei einer Kommunalwahl in Frankreich. Das ist den Grünen zugute gekommen, denn diese Wähler, die Grünen-Wähler, sind natürlich sehr motiviert.
Ja, das ist sicher so. Und ich glaube, die Enttäuschung über Macron hat mit dazu beigetragen, dass seine Kandidaten in den Städten, die dann wahrscheinlich da auch nicht so verankert waren als Persönlichkeiten und so bekannt waren, eben nicht gewonnen haben. Und ich glaube wirklich, das hat eigentlich auch was Beruhigendes. Also ich habe jetzt nichts gegen Macron. Aber seine Bewegung ist demokratietheoretisch und demokratiepolitisch ja sehr, sehr problematisch. Eine Demokratie kann sich nicht auf Bewegungen aufbauen. Auch eine Präsidialdemokratie muss auch Parteien haben und kann nicht nur auf Persönlichkeiten und Bewegungen basieren.
Es hat vielleicht auch was Beruhigendes, weil Marine Le Pen gar nicht so gewinnen konnte. Es ist insgesamt so, dass nur in Perpignan eine Bürgermeisterin der Rechtsextremen einziehen kann. Insofern da ja auch im Grunde überraschend. Man hätte vielleicht dem Rassemblement National mehr zugetraut.
Naja, es ist deutlich geworden überall, finde ich, dass in der Covid-19-Krise die sozusagen der Protest allein, der beim Rassemblement National genauso wie bei uns bei der Alternative für Deutschland ja ein zentrales Motiv für die Wahl ist, nach wie vor, auch wenn da rechtsextreme, ich sage nicht rechtspopulistische, ich sage bewusst rechtsextreme Positionen auch motivierend sind, dass die zurückgetreten sind. Denn wenn es wirklich existenziell wichtig ist, wenn man sterben kann, dann wird es natürlich auch wichtig, ob es inhaltliche Antworten gibt. Und die haben die ja nicht. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine Chance, wieder darauf zurückzukommen, dass wir gute Antworten finden. Aber die müssen wir dann natürlich auch finden. Wir können nicht einfach darauf bauen, dass wir schon mal als Partei Erfolge hatten und dann immer uns weiter darauf ausruhen.
In dieser Mittagsstunde bespreche ich die Themen des Tages mit der Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform. Und die Europa-Universität Viadrina, die hat die Zusammenarbeit mit Polen im Leitbild verankert. Und genau nach Polen wollen wir jetzt gucken, denn da gab es ja gestern Präsidentschaftswahlen und Amtsinhaber Andrzej Duda, nationalkonservativ, hat mit 41,8% der Stimmen zwar die meisten Stimmen geholt, aber die absolute Mehrheit verpasst. Das heißt, er muss in die Stichwahl und das gegen den Herausforderer, den Warschauer Bürgermeister Rafał Czachowski, der auf 30,4% gekommen ist und eben der Bewerber der liberal-konservativen Bürgerkoalition ist. Frau Schwan, was meinen Sie? Steht Polen da jetzt vor einer politischen Kursänderung, wenn womöglich Herr Czachowski diese Wahl gewinnen sollte?
dafür spricht, glaube ich, jetzt einiges. Denn er hat ja, Trzaskowski hat ja noch mehr gewonnen an Stimmen, und zwar in kurzer Zeit, als er ursprünglich, als ihm vorhergesagt waren. Ihm waren 25% vorhergesagt und er hat jetzt über 30%. Das ist sehr viel und damit ist der Unterschied zu Duda relativ klein geworden. Und dies, obwohl die Möglichkeiten von Duda über alle Sender und so weiter, zu, also die öffentlichen zu wirken, sehr groß war. Also ich habe das Gefühl, dass da jetzt eine Chance besteht, dass sich die Gegner äußern, weil es, glaube ich, für viele Polen inzwischen sehr problematisch geworden ist, wie stark PiS und da vor allen Dingen der Jarosław Kaczynski die Macht bei sich konzentrieren wollte.
Aber der hat natürlich gesagt, vor der Wahl sollte das Präsidentenamt an die Opposition gehen, dann droht Chaos. Wir hören ihn mal.
Es würde zu einer schweren Lähmung des Staates kommen. Nichts, was man sich gerade jetzt wünschen und was am Ende jedem schaden würde.
Also eine Lähmung des Staates. Meinen Sie, dass die Menschen da jetzt nicht mehr zuhören, wenn er sowas sagt?
Nein, also ich meine, er hat immer mit starken Worten alle möglichen Warnungen ausgesprochen. Die, die jetzt einen Wechsel wollen, und ich glaube auch die hohe Wahlbeteiligung spricht dafür, dass eben viele jetzt den Wechsel wollen in dieser Hinsicht, die lassen sich davon nicht beeindrucken. Was er in den letzten Monaten alles an Warnungen und auch umgekehrt an Zumutungen von sich gegeben hat, etwa bei der Frage der Briefwahl und Nichtbriefwahl und so weiter. Da, ich glaube nicht, dass er über den Kreis der engen PiS-Vertreter noch Autorität hat.
Mhm. Und Herr Duda hatte ja die Regierungsentscheidungen jeweils mitgetragen, die auch auf den Umbau des Staates gezielt haben. Und da hat sich Herr Trzaskowski jetzt wohl schon so geäußert, dass er gesagt hat, also man müsste das nochmal überdenken, ob diese jeweiligen Staatsumbauentscheidungen so richtig waren.
Ja, natürlich. Ich meine, Trzaskowski ist ein erfahrener Mann, der war auch in Europa tätig. Und es ist ja klar, dass mindestens die Hälfte der polnischen Gesellschaft gegen diesen Umbau war und ist nach wie vor. Der Widerstand gegen die Aufhebung der Gewaltenteilung, darum ging es ja die ganze Zeit, war ja vorhanden mit großen Demonstrationen und so weiter. Und es ist im Grunde das Land, das in Ostpolen, die kleinen Städte, die Kommunen, die und dann eben die sehr konservativen Teile der katholischen Kirche in Polen, nicht die gesamte Kirche ist so, aber Teile oder erhebliche Teile der katholischen Kirche sind in Polen sehr konservativ. Ich sage das als praktizierende Katholikin. Also diese sind sozusagen das Hinterland, das Wahlhinterland für PiS. Und da gibt es schon lange Vorbehalte. Im Übrigen hat PiS auch seine Wähler gar nicht in erster Linie nur aus ideellen Gründen gefunden, sondern weil sie einfach sehr viel Geld an Familien und so weiter verteilt haben. Das waren typische Wahlgeschenke von Anfang an.
Also wir werden sehen, wie die Stichwahl ausgeht. Die wird stattfinden am 12. Juli. Gesine Schwan heute für uns zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Bundestag und Bundesrat sind heute dabei, in Sondersitzungen das Konjunkturpaket zu verabschieden. Die Mehrwertsteuer soll ja vorübergehend von 19% auf 16% gesenkt werden. Außerdem sollen Familien einen Bonus bekommen, 300 Euro pro Kind. Gesine Schwan ist in dieser Mittagsstunde an meiner Seite zugeschaltet per Telefon, um die Themen des Tages zu besprechen. Dieses Thema wollen wir gleich besprechen, aber erst lassen wir uns auf den Stand bringen von Johannes Kuhn.
Am Tag, an dem der Bundestag im Zuge der Corona-Krise ein Steuersenkungspaket beschließt, kommt Kritik von der jüngeren Generation. Konkret vom Jugendrat der Generationenstiftung.
Okay, es wird jetzt kurzfristig die Konjunktur herhochgefahren. Klimakrise, soziale Spaltung, all diese Dinge werden nicht nur nicht angegangen, sondern sogar verschärft.
So Mitglied Hanna Lübbert. Die Generationenstiftung bezeichnet sich selbst als Lobby der kommenden Generationen, ist nach eigenen Angaben Parteifan und spendenfinanziert. Der Jugendrat hat 30 Mitglieder zwischen 16 und 24 Jahren. Man sehe sich nicht nur im Einklang mit der Haltung der jungen Generation insgesamt, sondern auch mit der Bevölkerung, so Jugendratssprecher Elia Mula.
Laut einer repräsentativen Umfrage, die wir in Auftrag gegeben haben, denken über die Hälfte der Deutschen, dass die Bundesregierung die Interessen der jungen Generationen zu wenig berücksichtigt und den Klimawandel unterschätzt.
Konkret fordern die Jugendaktivisten ein Zukunftspaket, das Arbeitsplatzgarantien sowie verbindliche ökologische Ziele für Unternehmen enthält.
Können Sie diese Kritik der Jugendlichen verstehen, Frau Schwan?
Also natürlich kann ich Sie verstehen und die verstehen sich als eine effektive Lobbygruppe. Wie repräsentativ Sie wirklich sind, weiß ich nicht. Aber vor allen Dingen, Sie sind sehr, sehr scharf in Ihrer Kritik. Aber ich glaube, man muss schon einen Unterschied machen zwischen einem Paket, das jetzt sehr schnell dazu führen soll, dass wieder ein Aufschwung ist, und dem, was dann danach geschieht, also praktisch vom Jahr 2021 ab, was selbstverständlich die Weichenstellung der Zukunft besonders beachten muss, dass zum Beispiel einfach eine Senkung der Mehrwertsteuer, eine vorübergehende, nicht sofort klimaspeziell ist, ist klar. Auf der anderen Seite hat dieses Paket eben eindeutig die Autoprämie abgelehnt. Das war auch eine klimaspezifische Entscheidung. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den kurzfristigen Maßnahmen, die jetzt dran sind, und dann dem, was ab praktisch 2021 Folgen geschieht. Und da haben die Jugendlichen wie alle anderen, das ist ja nichts Besonderes dieser Jugendstiftung oder dieser Generationsstiftung, recht, dass da auf jeden Fall die grundlegenden Weichenstellungen mit Klima, aber ich meine auch andere Nachhaltigkeitsweichenstellungen, Energie, beachtet werden müssen. Das ist aber auch Common Sense. Die Unterscheidung muss man aber schon machen.
Aber wenn wir jetzt gerade mal die Senkung der Mehrwertsteuer betrachten, die ja dazu führen soll, dass wir alle mehr kaufen, dass also der Konsum angekurbelt wird, da kann man natürlich schon verstehen, wenn dann gesagt wird, naja, im Grunde fühlt sich das so an, als sollten wir alle zurück ins alte Normal uns bewegen.
Naja, aber das fühlt sich vielleicht so an, aber wenn man weiter nachdenkt, muss man schon gucken, welches Maßnahmenpaket kann da jetzt kurzfristig wirken, was notwendig ist und was kann man dann auch wieder zurückfahren. Denn es ist ja, wie gesagt, bis zum Ende des Jahres nur. Und ich muss gestehen, angesichts der Schwierigkeit dieser Maßnahmen finde ich solche pauschale Kritik, die auch sehr aggressiv vorgetragen wird und sozusagen allgemeiner Vorwurf ist und mit der Meinung, wir als junge Leute wissen es besser, das finde ich ein bisschen zu viel. Also dazu sind die Dinge, glaube ich, zu kompliziert. Auch Fratscher, der als Unterstützer dargelegt wird, hat ja nicht gesagt, das ist ein falsches Paket. Im Gegenteil, er hat es auch für richtig gehalten, aber dann gesagt, man muss dann bei dem anschließenden, und da hat er völlig recht, darauf achten, dass nicht es einfach weitergeht wie bisher. Dieses Konjunkturpaket danach zu beurteilen, ob es diese langfristigen Weichenstellungen von vornherein ganz richtig macht, finde ich zu kurz gegriffen.
Gesine Schwan hat hier mit die Themen des Tages mit mir besprochen in der Mittagsstunde. Gleich geht's in der jetzt kommenden Stunde darum, wie viele Corona-Kranke es denn wirklich gibt in Bayern, in München, um genau zu sein. Da gibt es jetzt eine Dunkelzifferstudie. Frau Schwan, wenn die Virologen bei Ihnen geklopft hätten und gesagt hätten, wie ist es, waren Sie krank und wie sind Sie sozusagen mit Corona umgegangen, hätten Sie wahrheitsgemäß geantwortet? Natürlich.
Ja, hätte ich, weil ich eben kein Problem hatte. Aber ich glaube, ich hätte auch wahrheitsgemäß geantwortet, wenn ich ein Problem gehabt hätte. Das Schwierige ist ja, es heißt zwar immer testen, testen, testen und im akuten Fall ist das auch wichtig, aber das sind eben immer nur ganz kurze Einblicke und selbst die Frage, ob man die Antikörper entwickelt hat, ist, glaube ich, immer noch keine ganz genaue Antwort darauf, obwohl wahrscheinlich eine bessere, ob man was hatte, als wenn man jetzt nur einen Tag testet. Aber ich nehme mal an, ich habe den Eindruck, die schlimmste Welle ist doch vorbei, weil man jetzt sehr viel spezifischer und Hotspot-konzentrierter sich darauf einstellt. Und das ist, denke ich, auch der richtige Weg.
Also die schlimmste Welle ist vorbei, das nehmen wir mal mit in den Nachmittag. Danke Ihnen, dass Sie für uns Zeit hatten. Danke
Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.